kommen. Aber es ist so genannt. Ich musste beim Singen an eine Sache denken, die ist spontan, aber jetzt nicht so eigentlich im Predigt, aber ich war ja auf mehreren Familienfreizeiten im Sommer. Einer hat mich geleitet und einer teilgenommen, und bei der ich geleitet habe, war eine Frau dabei, die genau diesen Satz als lebensrettenden Satz erlebt hat. Sie war bei der Geburt ihres zweiten Kindes und die Geburt stand still. Es ging nichts mehr, Stunden. Die Frauen können das vielleicht nachempfinden, was das heißen kann. Wir Männer stehen ja immer noch ein bisschen drum rum. Aber dann ging nichts mehr. Und dann haben die Ärzte die Köpfe geschüttelt. Die Schwestern haben gesagt, ich glaube, wir müssen es doch machen, dann haben die OP vielleicht einen Kaiserschnitt noch raus und so. Dann hat sie das da gesagt, das habe ich gehört da auf meinen Wehen und in meinem Nicht-mehr-Können und habe dann nur gerufen, komm, Herr Jesus, komm! Und in dem, und habe ich so laut gerufen, es war mir ganz egal, was die Leute im OP sagen, war mir völlig egal. Und das hat sie da reingeschrien und sagt sie, und dann in dem Moment, während die Schwester noch den Kopf schüttelt, die Hebamme, in dem Moment guckt der Arzt, also die Wehen, es klappt, das Kind kommt, es kommt! Und es wurde geboren. Wo Jesus kommt, fängt neues Leben an. Ein bisschen übertragen jetzt, aber vielleicht passiert das auch bei Ihnen heute Morgen. Wo Jesus kommt, fängt neues Leben an. Aber neues Leben ist gar nicht so einfach. Neues Leben als Gemeinde miteinander ist manchmal sogar sehr, sehr schwierig. Ich habe das jetzt erlebt, wo ich ein neues Leben begonnen habe, im Kanufahren. 2 Wochen waren wir mit Familien, 6 Ehepaare mit Kindern unterwegs. Vom Kanu von Tag zu Tag, das war nicht so schlimm, man ist von einem Platz zum anderen gefahren. Und am Anfang sagt der Kanuführer, das Wichtigste ist unsere Gemeinschaft. Wir sind alles Christen. Wir gucken immer erst nach dem Ganzen und dann nach uns. Wie funktioniert das in der Meinung in Wilhelmsdorf? Wir gucken immer erst nach dem Ganzen und dann nach uns. Das, glaube ich, ist nicht unser Motto. Wäre schön. Bei unserer Freizeit klappte es zunächst nicht. Man legte an. Wo ist der beste Zeltplatz für mich? Oh, da hat es viele Steine. Da hat es Wurzeln. Nee, da nicht. Und der ist gut. Ha, schnell den Sack holen. Hol ihn aus dem Zelt, leg den Sack drauf. Ha? Ach, die liebevolle Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Jeder guckt nach seinem Sack. Wer den hier platziert hat, dann kann man nach dem Rest gucken. Und das, können Sie sich vorstellen, wie das auf sich auswirkt, so aufs Klima? Und auf die Atmosphäre. Es hat eine Weile gedauert, bis die einzelnen Christen unterwegs gemerkt haben, dass dieses Motto nicht funktioniert. Dass das zu einer misslungenen Freizeit führt. Dass das zu einem miserablen Urlaub führt. Jeder guckt nach sich. Und dann war das Tarp noch nicht aufgebaut. Und es regnete. Und man hatte keinen Platz zum Runtersitzen. Sollten jetzt alle in die Zelte schlüpfen? Wo kochen wir? Wo essen wir? Wie geht das alles? Oh, oh. Man hat schnell gelernt. Und einmal stand einer der Väter da und als seine Frau sagte, Schatz, wir müssen jetzt endlich einen Zeltplatz für uns suchen. Da sagte er zu ihr, nein, wir gucken erst nach dem Ganzen. Wir haben das jetzt gelernt. Und von da an veränderte sich das. Es veränderte sich, dass Einzelne guckten, welche Zeltplätze sind denn für wen gut. Wer braucht einen Großen, wer einen Kleinen? Und mit einem Mal wurde das Ganze. Damit sind wir mitten in unserem Predigtext. Es kam ein Problem auf, weil irgendwas nicht mehr so lief, weil einige nach einigen guckten und nach anderen nicht guckten. Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, was für Tage, hä? Zunahm. Erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben. Und die voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus, und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel. Sie beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Herr, segne uns dieses Wort als dein Wort. Amen. Die Geschichte damals, ich denke, ein bisschen Erklärung ist Not. Einige sind natürlich von Ihnen so bibelkundig und fit, dass Sie das alles sofort erklärt und sortiert bekommen, aber andere auch nicht. Und das ist auch nicht schlimm, deswegen erkläre ich es einfach nochmal eben kurz. Im ersten Teil, und dann habe ich zwei Beobachtungen, die ich mitgeben möchte, auch angesichts des heutigen Tages. Die Geschichte damals, das Wort läuft gut. Es läuft. Sie kennen das, wenn alles läuft, wenn alles glatt geht, die Gruppe wächst, die Gemeinde wächst. Vorwärts geht's. Der Chor wird größer. Jedes Mal wird's schöner. Es läuft. Das sind die Momente, wo wir... Dann entsteht da plötzlich, erhob sich ein Murren. Murren, das ist eines der schlimmsten Wörter, was es in der Bibel gibt. Denn es ist Israel, das durch die Wüste zieht und nie zufrieden ist mit dem, wie Gott es war. Hier erhob sich ein Murren. Das heißt, in der Gemeinde fängt der Glaube an zu wackeln. Wenn da Murren genommen wird, da wackelt es. Die Leute werden unsicher, weil da etwas nicht funktioniert und klappt. Und in der Grammatik, ich weiß, es ist jetzt nicht jedermanns Ding mit der Grammatik, aber es ist wirklich faszinierend. In der griechischen Sprache gibt es verschiedene Zeiten, andere als bei uns Deutschen. Ja? Die nehmen normal, wenn sie etwas Vergangenes erzählen, den August. Und wenn sie etwas Vergangenes erzählen wollen, das immer wieder und dauernd und immer passiert, dann nehmen sie den Imperfekt. Und hier steht, dass die Witwen übersehen wurden, der Imperfekt. Das heißt, die werden dauernd übersehen, nicht nur einmal. Nee, da wird alles gesammelt, was man hat. Und dann wird aufgeteilt. Und komischerweise, die griechisch sprechenden Juden, ihre Witwen, und Witwen waren in der alten Welt ganz schlecht gestellt, weil sie keinen Mann hatten, der sie versorgte. Es gab noch nicht wie heute, dass beide berufstätig waren, oder nur wenig. Die mussten gucken, wie sie durchkamen, waren in der Regel von der Verwandtschaft abhängig. Sind sie mal von der Verwandtschaft abhängig, ja? Steht so gut. Wenn man abhängig ist von der Verwandtschaft, so lieb man sie hat. Ja, denen ging es nicht gut. Ja. Und dann kam es immer wieder vor, immer die gleichen. Immer wurden die hebräisch sprechenden Juden bevorzugt. Also wir müssen dazu wieder natürlich ein bisschen Überblick haben. In der Antike war es so, dass nach der Zerstörung Jerusalems und Eroberung durch die Babylonier ein Großteil der Juden verschleppt wurde nach Babylon. Da blieben ganz viele. Einige kehrten zurück. Andere Juden haben sich im Laufe der Jahrhunderte verteilt über das ganze römische Reich. Naja, wenn man in Italien wohnt, nicht, dann ist es einfach mit dem Hebräisch sprechen nicht so genial. Und wenn man in Griechenland wohnt, auch nicht. Dann spricht man halt irgendwann doch die Sprache des Landes. Das ist dann so. Und die konnten dann einmal keine Hebräisch mehr. Und sind aber dann im Alter gerne zurückgezogen nach Jerusalem, weil da erwartete man Großes von Gott. Und wenn man dann im Alter war, konnte man da ja hingehen. Aber leider war man da nicht immer reich. Und nun war man in der Gemeinde und dachte, alles wird verteilt und die einen werden bevorzugt und die anderen benachteiligt. Wilhelmsdorf kennt das auch. Die Landeskirche fühlen sich manchmal benachteiligt, dann fühlen sich manchmal die Brüdergemeinden benachteiligt. Also, aber systematisch machen wir es doch noch nicht. In der Urgemeinde lief es systematisch. Da gab es irgendwelche, die guckten immer zuerst nach den Iren, nach den Einheimischen, nach denen vom Flecke. Und die Ausländischen, die zugezogen, wie sagen Schwaben, reingeschmeckten, die irgendwie die Sprache lernen, die wurden benachteiligt. Ein Murren erhob sich. Und in dieses Murren hinein passiert dann immer das Gleiche, es läuft nicht mehr. Wenn in der Gemeinde die Dinge im Murren gelandet sind, dann läuft nichts mehr. Wenn wir hier nur noch miteinander murren, dann geht nichts vorwärts. Wenn sie nur über die Gemeinde meckern, weil sie irgendwelche Missstände bemerken, dann geht nichts. Aber meistens hat das Murren einen Grund. Man muss dem auf den Grund gehen. Und die Apostel, da steht übrigens nur die 12, das sagte man zu denen, die 12, die haben das bemerkt. Und das Dumme war, wenn man das genau betrachtet, das war auch ihr eigenes Versagen. Hier hat die Gemeindeleitung versagt. Also manchmal versagen wir. Ich bin jetzt kein Apostel, nur Gemeindeleitung. Sie haben versagt, denn Sie hatten das in der Hand. Sie haben das nicht hingekriegt. Und jetzt für mich das Spannende. Keine Schuldzuweisung im Text. Da wird nicht gesagt, und die Apostel waren schuld. Und diese Familie XY war schuld. Oder die waren schuld. Das wird ganz vom Tisch gewischt. Schuld und Sünde in der Gemeinde hat nur eine einzige Aufgabe, vergeben zu werden. Die hat nicht zum Thema gemacht zu werden. Das wird nicht benannt. Alles, was benannt wird, ist das Problem. Da ist ein Problem. Und die Apostel sagen, liebe Gemeinde, wir machen eine Gemeindeversammlung. Wenn wir das machen, kommen 50. Da kam die Menge. Nur so als Mahnung im Hinterkopf. Die Gemeindeversammlung ist da. Man legt ihnen das einfach nur vor und sagt, also Leute, wir Apostel, wir können nicht alles. Es taugt nicht, dass wir für den Tischdienst, da steht der Protext, Tischdienst, Tisch dienen, ja, dass wir zu Tisch dienen und darüber Gottes Wort, Gottes Wort vernachlässigen, dass es nicht mehr geht. Es geht nicht alles, du kannst nicht alles, der Pfarrer kann nicht alles, liebe Brüder und Schwestern. Und die Brüdergemeindenräte können auch nicht alles. Und die Vorsteher können auch nicht. Das geht nicht alles. Und weil es etwas Wichtiges gibt, für die Apostel das Wort Gottes und das Gebet, weil das das Zentrum der Gemeinde ist, weil von da aus alles ausgeht, sagten sie, wir müssen an dieser Stelle ein neues Amt schaffen.
Wir haben es heute in der Kirche, wir nennen es heute Diakone, aber das ist nicht ganz das Gleiche, aber hat doch seine Hintergründe darin.
Sucht 7 Männer. 7, ja, jetzt nochmal für die bibelkundigen Freunde, 12 ist eine Vollzahl, das sind die Apostel. 7 ist die zweite Vollzahl. 12 ist die Vollzahl des Himmels in der alten Welt. Das heißt, 12 wird genommen, wenn zum Himmel, Ewigkeit, Gottes Volk und Gottes Sache geht. 7 ist die Vollzahl, wenn es um sein Sein auf der Erde geht. 7 Tage. Am 7. ist Ruhe da. Ja, ist jetzt sozusagen die Zahl, wo Himmel und Erde verbunden werden. 7 Männer werden gesucht. Das heißt, hier geht es, dass Gott in die Erde, in die Welt reinkommen soll.
Aber das ist jetzt ein bisschen tiefer in Zahlen, Mystik. Nur so am Rande.
7 Männer sollen gesucht mit 3 Eigenschaften. Guten Ruf sollen sie haben, also schon mal nicht schlecht. Ne? Voll Geist sollen sie sein. Wie stellt man sowas fest? Ne? Da haben wir auch heute noch Mühe. Aber die haben es festgestellt. Voll Geist und Weisheit sollen sie haben. Und das Spannende ist, nicht die Apostel suchen aus.
Da müssen wir auch mal drüber nachdenken, als Brüdergemeinderat, wie wir Kandidaten suchen für Gemeinderat und sowas. Ne?
Nicht die Apostel, die Versammlung sucht aus. Die sucht aus.
Boah, ich kann mir vorstellen, dass es da schon ein bisschen hin und her geht. Das wird vom Lukas ja alles nicht beschrieben. Er schämt ja hinterher. Hinterher ist ja alles einfacher zwischendurch.
Aber sie finden 7. Und wissen Sie, was für 7? 7 Griechisch sprechen. Denn die 7 haben alle einen griechischen Namen.
Stephanus, Nikolaus und wie so weiter. So heißt kein Hebräer. Die heißen Abraham und Ibrahim und so, aber nicht Nikolaus.
7 Griechisch sprechende. Also gerade von der benachteiligten Truppe werden wir, was für eine Weisheit diese Versammlung sein kann.
Ich wünsche mir das für unsere Versammlung auch.
Und dann werden die genommen und die Apostel legen ihnen die Hand auf. Das war für die Alten wichtig. Das machen wir heute auch noch, wenn wir Leute einsetzen. Und dann steht, betend legen sie die Hände auf. Also unsere Übersetzung mit, sie beten und legen die Hände auf, ist schon sehr gewagt. Ja, betend legten sie die Hände auf, aber das gehört zusammen, wenn man jemanden für ein Amt einsetzt, dass man ihn mit einem Gebet umgibt. Und dann endet die Geschichte richtig gut. Ja? Und dann heißt es am Schluss, Vers 7, und das Wort Gottes breitete sich aus. Das Murren ist weg, in der Gemeinde geht es wieder weiter, und das Wort Gottes kam laufen. Ah.
Da tut es mir als Pfarrer immer gut.
Ich hoffe ja. Das Wort Gottes läuft. Und es läuft sogar so, dass dieser jetzt laufende und funktionierende Liebesdienst, dieser Liebesdienst an den Armen und Schwachen dazu führt, dass sogar viele Priester und Leviten dem Glauben gehorsam wurden. Das waren die härtesten Gegner. Das waren die kritischsten, die im alten System hingen, die davon lebten. Die jetzt dem Glauben gehorsam wurden und damit ihr altes Leben aufgaben. Denn wenn du Christ wurdest, konntest du immer nicht mehr Priester sein, wie du kennst. Selbst die überzeugte das. Die Worte allein nicht.
Aber diese gelebte Liebe dieser Gemeinde hat mich überzeugt. Das Wort Gottes konnte weitermachen. Erster Teil. Den Text haben Sie verstanden, ne? Können wir Schluss machen, aber ich habe noch zwei Beobachtungen, die möchte ich Ihnen jetzt noch mitgeben, die mir wichtig sind aus diesem Text. Zwei Sachen. Wisst ihr, was habe ich schon nebenher mit meinen Anmerkungen gemacht? Die 12 sehen im Problem immer noch die klare Mitte. Was ist die klare Mitte? Die klare Mitte unseres Glaubens ist nicht das Tun, ist nicht das diakonische Tätigsein, das ist wichtig, aber die Mitte ist das nicht, weil dann verbrennst du, dann gehst du kaputt, dann wirst du leer, dann wirst du überarbeitet. Die Mitte ist Hören und Verkündigung des Wortes Gottes und des Gebets. Das heißt, die Mitte meines Glaubens ist nicht das, was ich alles tue für die Gemeinde, in der Gemeinde, mit der Gemeinde. Und wenn Sie einer von den Hochaktiven dieser Gemeinde sind, passen Sie bitte auf. Das ist eine Predigt an mich. Passen Sie bitte auf, dass Sie in der Mitte bleiben. Dass Sie sich Zeit nehmen, Gottes Wort zu hören. Warum? Weil da wird mir gesagt, du bist geliebt. Da wird mir gesagt, du bist einer, den Gott vergibt. Da wird mir gesagt, Gott hat dein Leben in der Hand. Da wird mir auch gesagt, wo was falsch liegt. Da wird mir gesagt, wo die richtige Richtung ist. Da wird mir eine Spur gegeben. Das ist wichtig. Deswegen bin ich auch froh, dass im Lighthouse ein Andachtsraum ist. Ich sage euch das auch. Bleibt bei dieser Mitte. Nicht im Tun, nicht im Bauen, nicht im sich sorgen, ob es Geld reicht. Nicht im für Menschen da sein liegt die Mitte. Die Mitte liegt im Wort. 1973, Mutter Teresa, ich habe ein Buch von ihr, das ich immer wieder ganz gerne verlese, da beschreibt sie, wie sie mit den Schwestern zusammen waren. Sie haben immer einen Auszeittag die Woche und haben sich da Zeit genommen zum Beten. Sonst sind sie völlig immer in den Slums von Kalkutta. Und nach diesem Auszeittag, da sitzen die 60 Schwestern, und wir waren es damals 73, inzwischen sind es viel, viel mehr. 63 Schwestern sitzen zusammen und eine Schwester meldet sich und sagt, Mutter, so sprechen die sich im Orden an, da kann man jetzt verschiedener Meinung zu machen, aber sie machen so, Mutter, können wir nicht jeden Tag eine Stunde haben? Eine Stunde für Gott. Auf ihn hören, Zeit zu nehmen. Eine Stunde. Mutter Teresa brummte das Hirn. Das geht nicht. Dann schaffen wir unsere Arbeit nicht mehr. Kennen Sie den Satz? Das geht nicht, dann schaffe ich meine Arbeit. Ich kenne den Satz gut. Und irgendwann sagt sie, dann haben wir gebetet an diesem Tag, haben gebetet und gebetet. Und wir probieren es einfach. Wir probieren es einfach. Und dann schreibt sie, es war schon seltsam. Wir konnten danach mehr als vorher. Obwohl es der rechnerischen Logik widerspricht. Die Apostel wissen, das ist die Mitte. Haben Sie diese Mitte auch für Ihr eigenes Leben? Gönnen Sie sich diese Mitte. Schaffe, Häuselbau ist schlecht. Aber als Reinschmeckt, das sage ich, ist nicht alles. Sondern bei der Mitte sein und bei Jesus Christus sein auf den Höhen. Das ist wichtig. Ein katholischer alter Maurer hat mir mal in meiner letzten Gemeinde gesagt, wir sind doch treu in den Gottesdienst gegangen. Und er sagt, Sie sind ja toll, und sonst gehen jeden Sonntag mal zum Gottesdienst. Ja, sagt er. Also eine Stunde die Woche für meinen Herrn, also die müsste ich eigentlich schon im Blick haben. Ich habe ja so viel für mich jede Woche. Eine Stunde für ihn habe ich schon im Blick. Ich verstehe eigentlich nicht, dass die Leute die Stunde nicht im Blick haben. Nur so, eine Stunde die Woche, eine Stunde am Tag, eine Stunde im Monat oder im Jahr. Wie viel sie sich gönnen in Gottes Gegenwart sein. Erste Beobachtung. Zweite Beobachtung. Der Tischdienst der Gemeinde. Ich sage Tischdienst dazu, weil dieser erste diakonische Dienst war ein Tischdienst. Da gibt es um Sachen zu verteilen, die zum Essen haben. Und ich möchte an der Stelle mal ganz kurz was sagen. Dankeschön an alle von Ihnen und euch, liebe Brüder und Schwestern, die in dieser Gemeinde Tischdienste verrichten. Beim Maultaschenessen, beim Kaffeekochen und beim Gemeindekaffee, an diesen vielen Stellen, wo Tischdienste verrichtet werden. Die gucken nach den Armen der Gemeinde und einen Blick haben auf Menschen, die Besuche brauchen. Die solche Dinge tun, ein Dankeschön. Sie sind auf den Spuren der Urgemeinde unterwegs. Der Tischdienst der Gemeinde war von Anfang an da. Es gehört zur Gemeinde dazu, neben dem Hören auch das in die Welt kommen. Wir können auch sagen, neben, du sollst Gott lieben, du sollst auch deinen Nächsten lieben. Das heißt, es braucht eine Bewegung. So Gott ist die Bewegung, ich sage es nur vereinfacht. Zunächst ist die Bewegung. Da muss man manchmal ein bisschen tiefer runter. Wobei, eigentlich muss man bei Gott manchmal auch tiefer runter. Diese Bewegung braucht es, die gehört dazu. und auch Lighthouse. Ich habe mir das jetzt eine Weile angeguckt, ich beobachte das, ich begleite es. Lighthouse ist entstanden, wie so viele Dinge, letztlich aus einer Not heraus. Die Gemeinde Jesu hat von Anfang an immer auf Not reagiert. Wir können nicht alle Not der Welt beheben. Wir können mit dem ganzen Elend, was da gerade im Irak und Syrien passiert, können wir hier in uns noch wenig tun. Man weiß nicht mehr, was man überhaupt noch tun kann, außer das da. Aber es gibt Nöte vor Ort, da kann ich leichter was tun. Und es gibt Nöte, da kann ich schwerer was tun. Bei Lighthouse sehe ich zwei Nöte unserer Zeit, denen wir hier begegnen können vor Ort. Das eine ist, wir leben in einer Zeit der Gender-Diskussionen. Da ist alles unklar, man darf alles. Du kannst dich verwandeln, dein Geschlecht, und man kannst leben, wie du willst in unserer Gesellschaft. Das Elend ist nur, dass ganz viele Menschen in dieser totalen Freiheit am Ende kaputt gehen. Weil Gottes Weisungen uns Linien geben, die uns gut tun. Hier könnte Lighthouse ein Platz sein, wo Menschen Leitung wiederfinden in ihrer Verwirrung. Und das Zweite ist, viele Menschen sind in dieser Vielfalt der Möglichkeiten unserer Zeit, ich manchmal auch, überfordert. Mit dem, was richtig, was falsch ist, wo ihr Leben hingehen soll, wie es weitergehen soll. Sie verlieren sich, sie gehen verloren an irgendeiner Größe. Hier kann Lighthouse ein Platz sein, wo Menschen zur Ruhe finden. Wo man mehr Zeit hat für sie, als ich es bieten kann. Ich als Pfarrer kann Ihnen eine Stunde, vielleicht auch zwei, von mir aus auch drei Stunden die Woche geben für seelsorgerliche Begleitung. Aber wenn das jeder will, können Sie ausrechnen. 1200 mal drei, so lange die Stunde einer Woche nicht. Also ja, mehr, das langt ja, weil ich den Landesgeld geteilt. Das kommt ja mit der Brüdergemeinde. Also sind wir bei fast 2000. So viele Stunden habe ich nicht. Aber einzelne Plätze gibt es, wo Menschen das können, und Lighthouse kann hier etwas sein. Ein Haus für Menschen, ein Tischdienst der Gemeinde Jesu. Und ich sehe noch mehr Tischdienste. Jetzt kommen wir mal mit ein bisschen ein paar Sachen, okay? Jetzt haben Sie sich hierher gewagt heute Morgen. Tut mir auch leid. Müssen das hören. Tischdienst in der Gemeinde Jesu. Das muss ja nicht jede Woche eine Gruppe sein. Wobei die Jugend aber freut sich über Mitarbeiter, oder, Michael? Ja, meldet sich, also können Sie was sagen. Lighthouse kann auch noch welche brauchen. Bis jetzt zum Kaffeetischdienst. Aber es gibt noch kleine Sachen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wenn Sie über den Betsaal sehen, laufen, Saalplatz laufen, wie der Zaun vom alten Pfarrhaus aussieht? Gucken Sie den mal nachher an. Vielleicht ist es eine Berufung. Okay? Das ist jetzt keine Ermahnung an den Bauausschuss. Der hat gerade viel zu tun, aber der Betsaal glänzt so weiß, da fällt mir es halt extrem auf. Dann eine Kleinigkeit. Ich bin der Vertreter eines Hilfswerks, das sich für die verfolgte Kirche einsetzt, auch stark für Irak und diese Länder. Ich würde mir wünschen, wir hätten für unsere Gemeinde jemanden, der den Botschafter für diese Sache macht. Wir haben von der HMK so eine Box, wo man für jeden Monat unsere Stimme reintut, wo man einfach Informationen bekommen kann, wo man einfach das, die Not der Brüder und Schwestern in die Welt bringt. Das ist ein ganz kleiner Dienst, aber wenn sich dafür jemand fände, der sagt, ich betreue das. Ein Tischdienst der Gemeinde Jesu für unsere Brüder und Schwestern wird verfolgt. Und die Asylarbeit, stell dir irgendwo? Ja, da, Elke, ne? Ihr könnt doch auch mindestens viele neue Asylanten kommen, Asylbewerber. Wie viel?
18.
18 neue Bewerber. Wie viele Betreuer habt ihr schon?
Noch nicht so wirklich viele.
Also, da würden wir auch noch Menschen suchen, die einen vielleicht, sich eines Menschen annehmen und den begleiten. Einer nur. Das kann eine ganze Menge sein. Kann auch wenig sein. Und Elke ist ja da, begleitet. Und. Und dann haben wir noch einen ganz großen Dienst zu vergeben. Das ist auch ein Tischdienst, am Tisch des Herrn. Wir suchen einen neuen Mäßner. Oder Mäßner. Oh. Wir gehen, dass wir da einen gefunden haben. Nein, das machen wir nicht. Ich gebe das in die Gemeinde. Suchen Sie mit. Suchen Sie mal bei sich, ob das was für Sie wäre. Man kann es auch teilen. Zwei. Also drei, da ist ja die Grenze irgendwann erreicht. Muss ja auch organisationsmäßig klappen. Man kann teilen, verschiedene Bereiche. Wenn Sie irgendeinen Bereich sehen, Berufung. Tischdienst der Gemeinde Jesu an vielen Stellen. Und so könnte ich jetzt weitermachen und könnte stundenlang über Dienste sprechen. Ich will es nicht. Es sind nur Beobachtungen. Es gehört zu unserer Gemeinde dazu. Eine kleine Sache vielleicht, wo Sie sich rufen lassen können. Ein Schlusswort, und daher muss ich jetzt kommen. Eines ist sicher. Da, wo wir als Gemeinde, als Christen, immer wieder zu dieser Mitte kommen, zu Jesus, da werden wir auch immer wieder hineingeschickt in diese Welt. Und wo wir diese Welt mit Liebe begegnen,
und ihr das Wort der Liebe Gottes sagt, dann wird auch die Gemeinde wachsen. In zwei Richtungen. Ich sage es mal nach innen, dass wir lernen, mehr zu lieben. Und nach außen, dass wir Menschen erreichen, die jetzt noch gar nicht wissen, wie gut es ist, einen lebendigen Gott zu haben und von ihm gelebt zu werden. Dazu möchte ich Sie ermutigen. Und ich bin gespannt, was Gott alles tun wird in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Bei Lighthouse, bei uns, auf dieser Welt. Auch genug.